SRF 3.
Wie kommt man Darknet-Drahtziehern auf die Schliche? Wir schauen es an nach dem Erfolg der deutschen Behörden gegen die weltweit zweitgrößte Darknet-Plattform. Wie sollen Medien mit Klimaleugnern umgehen? Wir diskutieren die neuen BBC-Richtlinien, die besagen, keine falsche Ausgewogenheit mehr. Und was bringt eine Wochenzeitung für Jugendliche? Spick lanciert ein neues Printprodukt und will Teenager so für News begeistern. Info 3 heute mit Pascal Schmitz. Über 1 Million Kunden waren registriert auf dem weltweit zweitgrößten Darknet-Marktplatz Wall Street Market. Wenn sich jemand heute Morgen darauf einloggen wollte, kam aber die Meldung, die Plattform und der kriminelle Inhalt wurden beschlagnahmt. Das deutsche Bundeskriminalamt hat den Wall Street Market beschlagnahmt und 3 mutmaßliche Betreiber verhaftet. Frage an unseren Digitalredaktor Peter Buchmann: Wie muss man sich eigentlich so einen Darknet-Marktplatz vorstellen?
Wie einen Online-Shop, eine Handelsplattform, gehandelt werden einfach illegale Produkte. Über die Plattform Wall Street Market sollen es vor allem Drogen gewesen sein, aber auch Daten, gestohlene Kreditkartennummern zum Beispiel oder Schadsoftware. Bezahlt wird in Kryptowährungen, etwa mit Bitcoin. Das alles geschieht anonym, eine ausgeklügelte Infrastruktur verschleiert die Herkunft von Käufer und Händler.
Wenn die Infrastruktur aber Käufer und Händler verschleiert, wie sind die Behörden dann diesen Leuten auf die Schliche gekommen?
Offiziell haben die Behörden dazu keine Angaben gemacht. Die Beteiligten bei diesen Plattformen, die handeln zwar weitgehend anonym, davon kann aber auch die Polizei profitieren. Sie kann zum Beispiel anonym V-Männer einschleusen, die sich zuerst das Vertrauen erarbeiten und dann die Plattform ausspionieren. Ein weiterer Schwachpunkt ist die Geldüberweisung. Bei Kryptowährungen wie etwa den Bitcoin weiß zwar niemand, wem ein Konto gehört. Die ganze Buchhaltung ist aber offen. Die Strafverfolgungsbehörden können jede Überweisung nachvollziehen. Und wenn einer der Beteiligten einen Fehler macht, dann fliegen unter Umständen seine ganzen Machenschaften auf. Und irgendwann müssen die Händler diese Kryptowährungen in eine offizielle Währung umtauschen. Das ist vor allem bei grossen Beträgen nicht so einfach.
Peter Buchmann von der SRF Digital Redaktion, vielen Dank. Neben mir im Studio ist Valerie Wacker mit den Nachrichten. An der indischen Ostküste hat der tropische Wirbelsturm Fani schwere Verwüstungen angerichtet.
Angaben über Opfer sind bisher aber spärlich. Betroffen ist vor allem der Bundesstaat Odisha. Dort berichten die Behörden von 2 Todesopfern. Zahlreiche Verkehrswege seien unterbrochen. Nach Angaben des Wetterdienstes handelt es sich um den stärksten Sturm seit 20 Jahren. Die Winde fegten mit rund 200 Kilometern pro Stunde über die Küstenabschnitte. Die Behörden von Odisha hatten gestern rund 1 Million Menschen aus tiefliegenden Gebieten weggebracht. Nun zieht der Sturm Richtung Bangladesch. Die Behörden dort begannen ebenfalls Hunderttausende von Menschen zu evakuieren. In Iran sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte 2 17-jährige Teenager ohne fairen Prozess hingerichtet worden. Sie seien entsetzt, teilte die UNO-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet mit. Minderjährige hinzurichten verstoße gegen Menschenrechte und die UNO-Konvention zu Kinderrechten, die Iran unterzeichnet habe. Den Jugendlichen wurde Raub und Vergewaltigung vorgeworfen. Einer der beiden habe eine Sonderschule besucht. Die Gerichte hätten seinen mentalen Zustand aber nicht geprüft, sagte eine Sprecherin des UNO-Menschenrechtskommissariats. Weder ihre Anwälte noch ihre Eltern seien vorab über die Hinrichtung informiert worden.
Info 3 Mittag.
Das britische Medienhaus BBC hat aufhorchen lassen mit einer klaren Ansage, wenn es um den Klimawandel geht. 3 Prinzipien gibt es für sie künftig bei der Berichterstattung darüber. Erstens, der menschgemachte Klimawandel existiert. Zweitens, es braucht keine falsche Fairness. Klimaleugner müssen nicht erwähnt werden. Schließlich würde auch niemand zitiert, der behauptet, dass eigentlich Deutschland die Fußball-WM letztes Jahr in Russland gewonnen hat. Und drittens, Kritikerinnen können bei der BBC schon noch zu Wort kommen, aber nur, wenn es etwa um den Streik geht, wie schnell der Klimawandel voranschreitet. Ich habe mit Fredrik Steiger über dieses Thema gesprochen. Er ist Mitglied der Chefredaktion bei Radio SRF. Ich habe ihn zuerst gefragt, ist es aus journalistischer Sicht richtig, was die BBC da tut?
Ich denke, richtig oder unrichtig, das ist Ansichtssache, aber es ist nachvollziehbar, wie die BBC entschieden hat, denn im Bereich des Klimawandels sind die wissenschaftlichen Positionen eigentlich klar. Es gibt den Klimawandel und der Mensch hat dabei eine Rolle gespielt. Völlig anders sieht es natürlich aus, wenn es um Glauben und Akzeptanz dieser Einsicht geht und auch wenn es um Konsequenzen aus dieser Einsicht geht. Diese Debatte muss geführt werden und die wird auch die BBC weiterhin führen.
Die BBC bezieht sich hier auf ein Thema, das doch 98% der Wissenschaft auch so sieht, den Klimawandel. Es gibt aber natürlich umstrittene Themen, wie zum Beispiel das Impfen. Wäre es da jetzt auch korrekt, den Impfgegnern kein Podium zu geben?
Ich würde das zumindest als heikel betrachten, denn beim Impfen sind die Positionen keineswegs ganz so klar. Es gibt auch eine klare Mehrheit und eine Minderheit, aber sie ist nicht so deutlich wie beim Klimawandel. Man muss wirklich graduell entscheiden. Wenn es so klar ist wie beim Klimawandel, ist das zulässig. Es ist sicher auch zulässig, dass man nicht jedes Mal, wenn man sagt, die Erde sei eine Kugel, einen Gegner zu Wort kommen lässt oder wenn man diskutiert, was hinter 9/11, dem Terroranschlag, stand, dass man auch einen Vertreter der Theorie der jüdischen Weltverschwörung zu Wort kommen lässt. Aber bei Themen wie Impfen, bei Themen wie Gentechnik beispielsweise, dort, denke ich, kann man keine so rigide Ausschlusshaltung haben, wie das die BBC beim Klimawandel hat.
Wie sieht es bei politischen Themen aus? Zum Beispiel die Frage, wer hat den Syrienkrieg begonnen?
Da ist es erst recht offen, gerade bei Geisteswissenschaften, Geschichte, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Da sind die Meinungen sehr viel offener. Da gibt es auch keine klaren, mathematisch belegbaren Fakten, sondern da geht es oft um einen Meinungsstreit. Und da sind die Medien natürlich gut beraten, wenn sie diesen ja oft auch durchaus interessanten Meinungsstreit abbilden und sich nicht auf eine Position konzentrieren.
Wie handhaben das andere große Medienhäuser, auch wir selber, die SRG?
Wir diskutieren immer mal wieder darüber, aber so eine öffentlich gemachte Haltung, wie jetzt das die BBC im Klimawandel hat, haben die wenigsten, auch wir nicht, auch nicht die ARD, ZDF, Spiegel, viele anderen wichtigen Medien. Aber die Mehrheitsmeinung auch unter den Medien ist doch, Klimawandel gibt es. Und es ist nicht notwendig, was den wissenschaftlichen Bereich betrifft, eine künstliche Ausgewogenheit zu suggerieren. Also so im Sinne, die Debatte ist überhaupt nicht entschieden. Die Hälfte der Wissenschaftler ist dieser und die andere Hälfte einer anderen Meinung.
Das waren Einschätzungen von Fredrik Steiger.
Info 3 Mittag.
Das Schülermagazin Spick, das dürfte bei manchen Erinnerungen wecken. Und auch heute noch flattert das Heft einmal pro Monat schweizweit in die Briefkästen von Schülerinnen und Schülern. Nun will sich Spick mehr auf News trimmen und lanciert eine neue Wochenzeitung für Jugendliche. Heute erscheint die erste Ausgabe. Jugendliche für das Weltgeschehen begeistern und das Lesen fördern, so das Ziel. Doch wie soll das genau funktionieren? Sascha Zürcher hat beim St. Galler Verlagshaus nachgefragt.
In einem Industriegebiet in Gossau, einem Vorort von St. Gallen, ein unscheinbarer grauer Flachbau aus Beton. Darin eingemietet der Verlag Künzler-Bachmann. 25 Angestellte arbeiten hier für die monatliche Ausgabe des Spick, des Gratismagazins Mini-Spick und für das neue Produkt, die Spick-News. In den Redaktionsräumen erklärt der 48-jährige Chefredaktor Alexander Volz Sinn und Zweck der neuen wöchentlichen Jugendzeitung.
Die Idee ist relativ einfach entstanden, weil wir uns überlegt hatten, was können wir eigentlich für diese Altersgruppe machen, damit die mehr Freude am Lesen haben, damit die sich interessieren für nationale News, für internationale News, für all das, was im Weltgeschehen so da ist.
Zielgruppe sind die 10- bis 15-Jährigen. Ende März wurde bereits eine 16-seitige Nullnummer gedruckt. 80.000 Exemplare wurden an ausgewählte Adressen verschickt. In der Titelgeschichte wird das Urheberrecht thematisiert und die Auswirkungen auf die Videoclips bei YouTube. Auch über die Sommerzeit, welche die EU abschaffen will, wurde berichtet. Daneben gibt es Sport und Kultur, etwa ein Interview mit dem Sänger Luca Henny, der erklärt, wie er sich auf den Eurovision Song Contest vorbereitet.
Dann haben wir die Seite Blickwinkel. Wir versuchen grundsätzlich, Themen, die wir da drin anreißen, einfach über die Informationen dabei zu sprechen, keine Tendenzen zu bringen, keine politischen. Wir wollen nicht verurteilen mit irgendwelchen Aussagen da drin, sondern wir wollen einfach bloß die Informationen auch abbilden da drin.
Geschrieben werden die Artikel von einem fünfköpfigen Team, das auch für das etablierte Schülermagazin Spick und den Mini-Spick arbeitet. Doch wie kommt ein Verlag dazu, in Zeiten, in denen der Zeitungsmarkt rückläufig ist, eine neue, wöchentliche gedruckte Jugendzeitung zu lancieren? Der Verlag sei überzeugt davon, dass eine Zeitung für Jugendliche eine wichtige, ergänzende Informationsquelle zu Internet- und Social-Media-Kanälen ist, sagt Chefredaktor Alexander Volz.
Das Internet hat, wenn ich mir jetzt Google anschaue, einen sehr schönen Algorithmus dahinter. Das heißt, irgendwann lernt die Suchmaschine, was mir wichtig ist, und filtert dementsprechend. Und diese Filterung bedeutet aber auch, dass der Horizont, den ich habe, immer eingeschränkter wird. Das heißt, ich kriege auch nur noch News in dem Bereich, der mich eh interessiert. Hier habe ich diesen Filter nicht dabei.
Die neuen Spick-News erscheinen wöchentlich. Die Erstauflage beträgt 20.000 Stück. Die Jugendzeitung wird nicht am Kiosk, sondern über Abonnemente verkauft. In den ersten 2 bis 3 Jahren rechnet der Verlag mit roten Zahlen. Die Kosten belaufen sich pro Jahr auf rund 1 Million Franken.
Nochmals rüber zu Valerie Wacker. Die Steuerabzüge für Kinder sollen von 10.000 auf bis zu 25.000 Franken erhöht werden.
Ja, mit diesem Teil eines Beschlusses des Nationalrats ist auch die zuständige Kommission des Ständerates einverstanden, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Nicht aber mit einem Vorschlag, den allgemeinen Abzug für Kinder auf 10.000 Franken zu erhöhen. Das Geschäft kommt im Juni in den Ständerat. Die Sanierung der Modekette Charles Vögele ist auch in Österreich gescheitert. Nach Angaben der dortigen Nachrichtenagentur APA hat das Unternehmen Konkurs angemeldet. Betroffen seien knapp 400 Angestellte. Charles Vögele hatte in Österreich zuletzt noch knapp 60 Filialen. 2016 hatte das italienische Modehaus Sempione Fashion den Charles Vögele-Konzern mit Sitz im Kanton Schwyz übernommen und die Schweizer Läden in Oviesse-Filialen umgewandelt. Vor rund einem Jahr meldete Sempione Fashion Insolvenz an. Danach wurde die Schweizer Läden geschlossen. In Österreich übernahm ein deutsches Unternehmen die Charles Vögele-Filialen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.759 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 13,86 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,210. Das Wetter, heute wechselhaft bei 13 Grad, morgen ab Mittag aus Norden verbreitet nass bei 11 Grad, im Süden ziemlich sonnig 18 Grad.
Info 3 gibt's zweimal täglich am Radio und jederzeit zum Nachhören auf der Play SRF App. Am Mikrofon war Pascal Schmitz. Bis später.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.